Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Heute haben wir uns was sehr Interessantes und was ganz Neues ausgesucht. Und zwar nennen wir es Spiel oder Exil. Und die Idee haben nämlich meine zwei Co-Hosts dazu gehabt, der Jochen Griedinger.
Hi.
Und der Fritz Espenlaub.
Halli, hallo.
Wie Spiel oder Exil funktioniert ist, wir haben uns 5 Karten ausgesucht. Jeder stellt eine dieser Karten vor oder einen Cycle. Und die anderen Hosts werden dann sagen, was sie davon in der Karte halten und ob sie sie spielen würden oder ins Exil schicken wollen. Und natürlich dürft ihr euch noch auf die schönen Kontroversen freuen, was zum Beispiel den Schuld Lotus angeht oder den Opposition Agents. Da wird der Fritz doch einen Hot Take haben.
Und ganz wichtig, es sind Karten aus Commander Legends.
Denn das ist hier nämlich die dritte und hoffentlich letzte Episode zu Commander Legends.
Was? Hoffentlich
letzte? Wieso hoffentlich letzte? Ich hoffe, dass wir noch viele Episoden zu Commander Legends machen werden.
Na, wir können mal wieder was über Lore machen, aber dazu bietet Commander Legends auch jede Menge.
Richtig. Gehen wir gleich mal direkt ins Spiel oder Exil und der anfängt ist der Fritz.
Die erste Karte, die ich dabei habe, ist der... Es wird viele Leute nicht wundern, die in unserer Farbfolge zugehört haben und sich erinnern, was ich gesagt habe über meine Lieblingsfarbe, dass ich ein alter Timmy bin. Der Apex Devastator, eine grüne Mythic Hydra Chimäre für 8 farblose Mana, 2 grün, hat 10/10. Wenn sie ins Spiel kommt, machst du Cascade, dann machst du Cascade. Danach machst du Cascade und als letztes machst du Cascade. Und ich finde das eine geile Karte. Für mich ein ganz klares Spiel.
Und für mich ein ganz klares Exil, weil du machst nämlich ein Cascade mit großen C, dann machst du einen Cascade mit kleinen C, dann machst du einen Cascade mit kleinen C und dann machst du einen Cascade mit kleinen C.
Ich finde es super.
Ich weiß nicht wieso, aber das bringt hier die richtige Jochen-Energy in mir raus.
Ich finde es schön, dass wir den Trigger von Freddy damit gefunden haben. Für mich ist es auch eher Spiel. Ich finde es sehr lustig, den Effekt. Ich verstehe, was Freddy meint, aber das wird mich ausnahmsweise nicht aus der Ruhe bringen. Deshalb Spiel.
Genau, dann hat jetzt jeder schon seinen eigenen Trigger gefunden und bei mir ist es einfach beschissenes Templating. Das war ja schon in der Walking Dead-Folge so.
Mit anderen Worten haben wir jetzt also zweimal Spiel, einmal Exil. Okay, nächste Karte. Jochen, was hast du?
Gut, ich habe zuallererst mal den Dawnglade Regent. Das ist eine grüne Karte für 5 beliebige, 2 grün, ein Elk. Und wenn der ins Spiel kommt, wird man der Monarch. Und solange man der Monarch ist, haben alle Permanents, die man kontrolliert, Hexproof. Das ist für mich Exil, weil da ein Wort fehlt, nämlich All Other Permanents. Und damit ist es, finde ich, wieder total übertrieben.
Für mich ist das ein ganz klares Spiel. Und zwar aus dem simplen Grund, dass da nicht All Other draufsteht. Und das... und er sich auch selber beschützt. Das regt mich nämlich ganz oft auf an Karten, die diese Art von Effekt haben. Also zum Beispiel auch dieser Selesnya-Engel, der Name mir gerade entfallen
ist. Du meinst Shalaya, die Voice of Plenty.
Shalaya, genau, ja. Dass der Gegner die einfach abschießt und sie dir dann gar nicht so viel bringen am Ende.
Ich bin da halt ein gebranntes Kind wegen der Darksteel Forge. Und die Darksteel Forge ist so, die ist natürlich am oberen Ende, aber die zeigt ganz gut, was passiert, wenn der Gegenstand, der einen sehr starken Effekt gibt, selber diesen Effekt auch hat. Das macht es halt unter Umständen sehr schwer, den Boardstate dann wieder aufzulösen.
Ich bin irgendwo in der Mitte von, ich will sie spielen, denn Monarch ist eine super geile Mechanik und Monarch ist die beste Mechanik. Ja, es ist halt einfach ein bisschen zu langweilig. Also man bricht durch oder nicht, da fehlt mir ein bisschen das Gameplay vom Monarchen, wird direkt unterbunden.
Aber wieso denn? Man kann doch jedem einfach Schaden machen. Also der Monarch, sobald der weg ist, macht der Dawnglade Regent ja gar nichts mehr.
Ja genau, aber das ist halt dann viel leichter zu protecten.
Und er macht dich ja gleich zum Monarch. Ich fände die Karte auch, glaube ich, cooler, auch ohne Other, wenn er als einzige Karte nicht dich direkt zum Monarchen machen würde. Dann würdest dich, weil ich meine, das ist eine 8-8-Kreatur, die kann schon auch reinhauen. Das würde dich immer noch dazu ermutigen, dir den Monarch zu holen und dann hast du sehr viel gewonnen. Aber so gibt er dir ja einfach, ohne dass man jetzt groß was machen kann, direkt den geilen Effekt.
Der Protection-Effekt ist einfach komplett lost, wenn ein Flyer liegt, teilweise.
Also wieder 2 Spiele, ein Exil, okay.
Genau, aber wenn wir gleich wieder dabei sind, glaube ich mal, dass wir das nächste Mal 3 Spiele haben werden. Und zwar schlage ich diesmal vor den Emberwild Cap. Wenn wir schon mal bei Monarchen sind, der ist eine 4-Mana-rote Kreatur für 4/2 Djinn-Pirat mit, wenn er das Spielfeld betritt, dann wirst du der Monarch. Und immer wenn ein Gegner dich angreift, während du der Monarch bist, fügt Emberwild Cap den Spieler so viel Schaden zu, wie viel Handkarten er hat. Also, wenn sich der Control-Spieler mit den Fliegern und sehr vielen Handkarten dich angreifen möchte als schönen Agro-Spieler, dann frisst der natürlich viel mehr als die anderen Agro-Spieler.
Emberwild Captain ist für mich auf jeden Fall auch Spiel. Das ist nämlich eine Form von sehr cooler Monarch-Mechanik. Also Monarch ist sowieso cool, aber die Leute, die dich angreifen wollen, kriegen ordentlich auf die Mütze. Das heißt, die müssen einen Preis bezahlen und das finde ich schön ausbalanciert.
Für mich ist der auch auf jeden Fall ein easy Spiel, originelles Design, lustige Karte. Die Artwork ist wunderschön, passt, können wir weitermachen. Und ich mache auch gleich weiter und zwar, jetzt wird es ganz fett und es werden Sorceries und es ist gleich ein ganzer Cycle, den ich hier einbringen möchte, nämlich der 9-Mana Mythic Sorceries. Die kosten alle 6 farblose, 3 aus ihrer jeweiligen Farbe. Der Weiße bringt alle Artefakte, Enchantments und Planeswalker aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Der Blaue kopiert eine Instant- oder Sorcery-Karte aus dem Friedhof 3-mal. Die Schwarze vertauscht die Leben von 2 Spielern und macht einen Token, der dann so viel hat, wie der Unterschied zwischen diesen Leben war. Die Rote macht im Prinzip einen sehr großen Impulse-Draw und schießt Schaden für die Karten, die gezogen wurden. Und die Grüne durchsucht die Bibliothek nach 10 Landkarten. Und ich werde jetzt einen kontroversen Take machen. Für mich ist das ein Exil. Ich finde die zwar alle cool und ich finde sie auch originell designt, aber gleichzeitig, und ich kann gar nicht genau sagen, wieso, finde ich sie irgendwie auch ein bisschen langweilig, abgesehen von der Roten.
Ich würde sie nämlich auch ins Exil schicken, außer die Rote, denn ich weiß was ich an den Karten nicht mag. Ich finde sie einfach stinklangweilig. Auch wenn die Effekte interessant sind auf Papier. Wenn ich jetzt überlege, jemand castet die und ist vielleicht in einem Ramp-Deck oder sonstiges, dann finde ich da alle irgendwie einfach richtig langweilig, wenn sie resolven, so, ja klar, du hast machst fünfmal das Gleiche. Oder nee, du kopierst eine Karte halt 3-mal. Woo, 10 Länder, woo. Soulfire Eruption hat wenigstens noch, denke ich, ein ganz cooles Gameplay mit der Top of the Library.
Jochen, was sagst du?
Ich bin da eigentlich auch eher für Exil, weil ich das genau gleiche Gefühl hatte. Ich habe mir das so angeguckt und den Weißen zum Beispiel fand ich einfach stinklangweilig. Der Blaue ist halt einfach nur blau, cranked up to 11. Den Schwarzen finde ich lustigerweise dann wieder relativ interessant gemacht, also so flavormäßig, weil es halt Phyrexia ist. Der Rote ist interessant und der Grüne, den finde ich einfach, der ist so absurd langweilig und gleichzeitig einfach nur auf die Bank eingezahlt mit, was ist grün? Grün ist, wir rampen 480.000 Länder. Also deswegen Exil, langweilig.
Vielleicht muss ich dann doch noch einwerfen, dass ich den Schwarzen und den Roten cool finde, also die beide zumindest ins Spiel nehmen möchte, also damit wir so ein bisschen eine kontroverse Meinung zu jeder Karte
haben. Ja, also wenn dann den Roten, wenn dann würde ich auch den Roten mit reinnehmen und den Schwarzen finde ich halt sehr cool. Und die anderen finde ich aber alle langweilig.
Ich meine, was man beim Grünen sagen muss, dass er Non-Basic Lands holt, dass das auch noch ganz interessant sein kann für manche
Deckstrategien. Nee, ist es nicht.
Wie man es nimmt.
Gut, ich nehme jetzt nochmal einen Cycle direkt im Anschluss. Dann können wir uns hier nochmal unterhalten, nämlich über den Will-Cycle. Das ist so, ich würde es bezeichnen als aus den Fehlern der letzten Commander-Precons ein bisschen gelernt. Da gab es ja auch immer diese kostenlosen Zauber, solange man den Commander hat. Und jetzt die Will-Zauber, da kann man immer aus 2 Sachen wählen. Und wenn man den Commander draußen hat, darf man beide benutzen. Das finde ich jetzt nicht so total zerstörerisch und man muss es auch nicht in jedes Deck packen, weil dazu auch die Effekte vielleicht einem gar nicht taugen. Deswegen sind die für mich Spiel, weil die gut gebalanced sind und ich die auch nicht so langweilig finde. Und es kommen Figuren darin vor, die ich einfach in der Lore cool finde.
Ja, ich finde, das kann man durchaus auch als Spiel bezeichnen. Meine eigentliche Meinung ist, 3 finde ich mittelmäßig und 2 finde ich sehr gut. Also Akromas Will, die Weiße, finde ich sehr gut. Die gibt allen Kreaturen Flying, Vigilance, Double Strike oder und Lifelink, Indestructible und Protection from Colors. Also durchaus ein geiler Overrun, defensiv auch verwendbar, coole Karte. Und die Rote ist mein Pick für vielleicht die stärkste Karte in diesem Set. Aber nicht overpowered stark, sondern ich will mit der auch spielen. Sie gibt einen Rot für jede Karte in der Hand von einem Gegner und du exilst die obersten 3 Karten deiner Library und du darfst die in dieser Runde spielen, kostet 3 Mana als Sorcery. Ich finde, das ist eine sehr extrem starke, aber gebalancete und faire Karte.
Für mich ist dieser Cycle eher ein Exil insgesamt. Allerdings finde ich den schwarzen Satz Will sehr, sehr cool. Der macht einen Gegner opfert eine Kreatur mit der größten Power Und es ist ein Graveyard-Hate auf alle Gegner, der alle Karten aus den gegnerischen Friedhöfen ins Exil schickt und die dafür x01 schwarze Thrall-Tokens macht, für die größte Stärke der Kreaturen, die so ins Exil geschickt wurden. Ich bin ein Fan von generell immer Graveyard-Hate und ich bin ein Fan von Forced Sacrifice-Effekten und beides auf einer Karte finde ich super cool.
Dann hasse ich es jetzt schon.
Gut, wenn jeder hier gleich Cycles macht, dann schließe ich ab mit meinem Cycle. Und zwar ist es der Quartz-Cycle. Die Quartz sind Enchantments und jeder dieser Enchantments gibt dir den Monarch, wenn die das Spiel betreten. Der Weiße macht Tokens und große Tokens, wenn du der Monarch bist. Der Blaue mildt Gegner oder wenn du der Monarch bist, mildt er jeden Gegner um 10 Karten, also dickes Mill-Enchantment. Der Schwarze ist ein quasi Damage-Effekt. Die Gegner verlieren Leben, es sei denn, sie discarden Karten und sie verlieren halt mehr Leben, es sei denn, die discarden Karten, wenn du Monarch bist, mehr Karten, wenn du Monarch bist. Der Rote, der macht Schaden an ein Target deiner Wahl und halt 7 Schaden an ein Target deiner Wahl, wenn du der Monarch bist. Und der Court of Bounty legt ein Land Land von der Hand aufs Spielfeld oder eine Kreatur oder Land, wenn du der Monarch bist.
Courts. Höfe. Die Höfe sind für mich auf jeden Fall ein Spiel. Ich finde die eigentlich alle ziemlich cool. Ich finde, der Grüne sticht stark raus. Das finde ich der stärkste. Der Weiße ist halt klassisch weiß. Der beschützt sich aber immerhin selber. Das ist ganz cool gemacht. Blau geht so ein bisschen stark in eine Richtung, finde ich jetzt. Also, das ist halt Mill. Ich meine, gut, 10 Karten Millen ist immer mächtig, aber wenn du nicht darauf ausgelegt bist, dann ist es vielleicht nicht das, was du haben willst. Und ja, Rot finde ich fast ein bisschen langweilig, auch wenn es nicht schlecht ist. Und den Schwarzen werde ich halt nie spielen, deswegen sage ich dazu nichts.
Der Schwarze, den finde ich bis jetzt sogar den besten. Also für mich sind eigentlich alle von denen das Spiel.
Für mich ist der Cycle insgesamt auf jeden Fall ein Spiel, abgesehen von dem Weißen Hof, den ich einfach ein bisschen langweilig finde, weil der macht halt nur Tokens, das ist irgendwie nicht so spannend. Ich finde vor allem den Roten cool, weil ich einen Commander aus dem Set bauen will. Und da kommt der auf jeden Fall rein. Und Monarch generell ist einfach eine hammercoole Mechanik.
Ich mach mal weiter mit einem Exil. Und zwar sind das die zwei Partner-Commander, Halana und Alena. Und das ist jetzt ein reines, vielleicht hättet ihr es schon früher erwartet, ein reines Lore-Exil von mir, weil ich es fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich finde, wenn man zwei Figuren hat, die in der Lore zusammengehören und die auch noch in ihrem Flavortext sagen, niemand kann unsere Bande durchtrennen und dann haben sie nicht Partner with, sondern man kann sie mit jedem beliebigen Kobold partnern. Das ist einfach so abscheulich. Da gibt es von mir ein dickes, fettes Exil dafür.
Ich schließe mich an, aber nicht aufgrund von Lore-Gründen, sondern weil ich sie von der Spielmechanik her leicht underwhelming finde. Also sie sind jetzt nicht komplett blöd und man kann mit denen sicherlich auch ein lustiges Deck bauen, nur für meinen persönlichen Geschmack reicht es nicht ganz von ihrem Verhältnis von Mana-Kosten zu dem, was sie machen, dass ich mit denen einen persönlichen Deck bauen würde. Deswegen für mich Exil.
Für mich ist es auch ein Exil, aber diesmal aus dem dritten Grund, weil ich einfach nicht weiß, wie ich die in Gruul supporten sollte. Lore-mäßig sind sie zwar Gruul, aber irgendwie die eine will dann Damage schießen und fighten, was dann ein bisschen in die Death-Touch-Richtung geht. Die andere will dann Mana machen für große Kreaturen, was aber dann auch wieder fragwürdig ist. Also da geht für mich ein bisschen der Interesse oder der Fokus, wo ich hin möchte, in Gruul verloren.
Ich mache weiter und zwar mit einem Spiel. Eine Karte, die stellvertretend für einen Aspekt an dem Set steht, den ich unglaublich mag, ist Mana Drain. Ich finde das super geil, dass Wizards einfach nach wie vor jetzt richtig coole Reprints macht, richtig Karten, die auch einfach wirklich was wert sind, in Sets reinsteckt. Man kann natürlich sagen, die wollen nur Sets verkaufen, klar wollen sie das, aber mir ist es lieber, dass wir jetzt eine neue Reprint-Policy haben, wo scheinbar in jedem Set coole neue Reprints kommen. Im Vergleich damit, wie jahrelang in den Commander-Precons einfach nichts Brauchbares drin war. Ich habe keinen Mana-Drain. Falls ich irgendwie einen ziehen würde, fände ich es mega geil. Dann würde ich den spielen oder verkaufen, je nachdem. Und für mich ist es aber auf jeden Fall ein Spiel und die ganzen anderen Reprints auch.
Ja, kann ich mich bloß anschließen. Wichtig ist hier zu nennen, das ist ja, auch wenn es bloß 24 Packs sind, es ist ein 90-Euro-Set und deswegen finde ich es sehr gut, dass sie da Reprints reinpacken, weil das müssen sie nicht, wenn der Preis, naja, einigermaßen niedrig gehalten wird. Und das ist ja nicht der einzige Scroll Rack Vampiric Tutor. Auf die freue ich mich genauso.
Ich freue mich voll auf Scroll Rack. Deswegen gibt es von mir auch ein Spiel für die Reprints. Das ist sowieso eine coole Sache. Mehr Reprints sind immer gut. Ja, da werden bestimmt irgendwelche Leute aufjaulen, die ganz viel Geld in ihrer imaginären Magic Bank haben. Aber dann spielt doch einfach mal mit den Karten vielleicht.
Und was zum Beispiel, was mich dazu bringt, Karten zu kaufen. Das wäre jetzt halt zum Beispiel einfach ein sehr interessantes Design, was man halt noch nicht so gesehen hat und sich nicht unbedingt ernst nimmt und spaßig ist. Und das ist ein Kobold-Warrior, der 0-1 ist und 0 Mana kostet und Rograx Son of Roga heißt und First Strike Menace Trample hat und er hat Partner und das ist der beste kleine Bastard, der in diesem Set vorhanden ist. Wäre der Mythic, würde ich ihn trotzdem holen.
Wie du den reingesneakt hast. Spiel, Freddy?
Ja, natürlich! Was sollte der andere sein?
Es wäre auch für geil, wenn du das Exil so aufgebaut hättest, mit all diesen lobenden Worten, Exil.
Ja, der ist nur eine Ankommen, Exil.
Was macht Jochen, der? Was sagst du denn zu dem?
Ich finde den super lustig. Ich habe keine Idee, was ich mit dem machen sollte. Ich finde ihn einfach nur genial, cool und deswegen gibt es für mich da ein Spiel. Ich wüsste nicht, weswegen man den ins Exil schicken sollte. Also das ist ja schon fast dann irgendwie Misshandlung von Kobolden.
Also bei mir ist es so, ich will ihn echt gerne ins Exil schicken, nachdem ihr beide ihn jetzt so gefeiert habt. Und ich versuche die ganze Zeit schon, mir irgendwas zu überlegen, warum ich den jetzt hassen könnte, aber mir fällt nichts ein. Der ist einfach nett und süß und lustig. Ich kann ihn nicht ins Exil schicken. Ich will, aber ich kann nicht. Also auch ein Spiel von mir für Rograk.
Ich hätte noch ein Spiel. Und zwar für mich etwas ungewöhnlich, aber ich mag sie trotzdem. Sarah, Renegade Recruiter, eine menschliche Piratin, 4-3 fliegend. Und immer wenn die angreift, darf man sich die Verteidigerhand anschauen und davon eine Kreatur angreifend, also getappt und angreifend aufs Schlachtfeld legen. Auch wenn man einen Planeswalker angreift, ist jetzt aber nicht so wichtig. Und man muss die Kreatur dann am Ende des Zuges halt wieder zurückgeben. Aber wer Magic spielt, weiß, dass das nie passieren wird. Deswegen Spiel von mir und weil sie einfach cool ist.
Von mir auch ein ganz klares, hundertprozentiges Spiel. Ich finde diese Karte so genial. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht bauen, aber ich liebe Karten, die Effekte haben, die es noch nie davor in Magic gab. Und soweit ich jetzt weiß, ist das die allererste schwarzrandige Karte, die dich direkt aus der Hand vom Gegner was mit Haste ins Spiel bringen lässt und das zurück in die Hand vom Gegner bounced. Ich finde das super lustig und das ist ein Beispiel für ein mega geniales Design in dem Set.
Hab auch nichts einzuwenden gegen die. Also für mich ist es auch ein Spiel. Das ist halt dann deine Version von meinen besten Kobold.
Okay, damit wir das Ganze hier nicht zu sehr abfeiern, kommt von mir jetzt nochmal ein Exil und ich hoffe und glaube, dass das kontrovers sein könnte, nämlich Bel Borka. Über den haben wir uns schon auf dem Discord-Server neulich unterhalten, sehr angeregt mit ein paar Leuten. Für mich persönlich ist es ein Exil, weil, okay, an sich ist die Mechanik lustig, die er hat. Bel Borka hat Boros-Farben, kostet 4 Mana, er hat Stern und 5 Verteidigung. Und er sagt, dass jedes Mal, wenn irgendeine Karte ins Exil geschickt wird, musst du dir die Converted Mana-Cost von ihr merken und irgendwo hinschreiben. Und seine Power, ist seine Stärke ist immer gleich der größten Zahl, die du auf diese Weise in dem Zug aufgeschrieben hast. Und am Anfang von deinem Zug gibt er dir den Impulse Draw. Das bedeutet, du entfernst die oberste Karte deiner Bibliothek aus dem Spiel und darfst sie bis zum Ende des Zuges spielen. Warum ist das für mich ein Exil? Ich finde den an sich cool. Ich mag diese Idee, eine Interaktion zu haben, mit Sachen ins Exil zu schicken. Was mich an ihm nervt, ist, dass der Payoff so langweilig ist. Okay, er hat dann halt irgendwie irgendwas, seine Power wird halt mal groß und dann wieder ein bisschen kleiner und dann wieder ein bisschen größer. Aber das bringt mir nichts, so finde ich. Das Einzige, was der wirklich bringt, ist dieser Impulse-Draw und alles andere ist eigentlich irrelevant. So, der könnte auch einfach 4-5 haben oder 5-5, was er on average haben wird und einfach ein Beater sein. Und dieser Effekt, dass du seine Power irgendwie besonders groß machen kannst, bringt halt dazu, dass du dann sagst, so, okay, ich mache halt ein Voltron-Deck damit und hau Leute. Aber er hätte dieses Potenzial, ein cooles Deck zu machen, aber er incentiviert dich einfach nur ein langweiliges Hau-drauf-Boros-Deck wieder zu machen.
Macht er das? Weil ich bin nämlich der Meinung, dass das ein sehr interessantes Voltron-Deck werden kann. Du kannst nämlich Flicker-Packages reinpacken, um dann Karten wie den Greater Gargadon zu spielen, die du suspenden kannst und ihnen direkt 10 Power geben. So kannst du vielleicht in eine eher Control-lastigere Voltron-Hybrid-Richtung gehen, wo du nicht so sehr auf deine 20 Enchantments oder Augen und voll auf die Fresse gehen musst, sondern du kannst ihn, weil seine Base-Werte so hoch werden durch einen Greater Gargon, eh eine saugeile Karte, die ich in vielen Decks habe, spielst zusammen mit Eldrazi Displacer, der gibt dir halt den ganzen ETB-Triggers von dem Control-Deck. Also da sind sehr viele Optionen offen und dass er selbst so groß werden kann und eine Voltron-Sub-Strategie in sich bringt, plus Card-Advantage, was ihn eben vielleicht sogar auch in den 99 von anderen Decks auftauchen lässt, finde ich, ist das ein absolutes Spiel. Und ich habe auch schon mal eine Liste mit ihm angefangen zu bauen und bin sehr interessiert in ihn. Ich denke, der ist definitiv interessanter, als du ihm Credit gibst.
Was sagt Boros Jochen dazu?
So, jetzt muss mal hier Klartext gesprochen werden. Erstmal, Freddy, es ist natürlich in einem Boros-Deck nicht möglich, einen Eldrazi Displacer zu spielen. Das geht einfach nicht. Das heißt, deine Deckstrategie fällt an der Stelle leider schon in sich zusammen. Und dann, jetzt wird es tatsächlich kontrovers. Das ist eine Karte, um die sich meine Gedanken ein bisschen gedreht haben. Und ich gebe dir ein Exil. Und zwar aus dem einfachen Grund. Weil ich die zu langweilig finde. Ich finde den Effekt eigentlich ganz cool. Aber ich finde, dass das dann wieder darauf hinausläuft, dass man mit Boros einfach nur angreift. Und das ist mir inzwischen zu langweilig. Also vor allem, wenn es Commander gibt, die Firesong und Sunspeaker zum Beispiel, die halt einfach eine interessantere Mechanik reinbringen. Deswegen kriegt Belborca von mir ein Exil und lore-technisch kriegt er von mir ein ganz kleines Exil, weil er keinen Flavortext hat.
Also haben wir zwei ein Fünftel Exil und ein Spiel.
Exakt, und es tut mir wirklich sehr weh, weil ich finde zum Beispiel sein Artwork fantastisch. Also alles an dieser Karte gefällt mir eigentlich, aber gleichzeitig der incentiviert mich schon wieder nur, dass ich damit angreife. Und komm schon, das kann doch nicht die einzige Boros-Weisheit sein, dass man da immer draufhaut. Also so dumm sind die nicht.
Das ist genau mein Problem mit der Karte und dann können wir auch zur nächsten gehen, einfach um das nochmal zu betonen. Klar kannst du ein Flicker-Deck mit dem bauen. Und dann flickerst du halt umeinander und machst lauter lustige Shenanigans. Und alles kulminiert dann darin, dass du halt deinen Belborca tappst und jemandem auf die Nase hauen möchtest.
Ja.
Dann frage ich mich halt, warum hast du überhaupt dieses ganze Flicker-Zeug gemacht? Du hättest ja einfach von Anfang an angreifen können.
Also ich denke, der unterstützt ein Deck, das ich mal testen möchte. Und deswegen finde ich es interessanter. Also
ich bin gespannt.
Mir geht es um die 99 eher. Und ich denke, ja, der könnte ein guter Commander für die 99 sein, von denen, was ich geplant habe.
Das lasse ich mir gerne einreden.
Aber die Karte, für die ich ihn ersetzt habe und wo ich jetzt wahrscheinlicher bin und noch nicht ganz so sicher bin, ob ich nicht lieber den baue als Control-Deck, denn es ist halt Azorius. Das ist der Quain Itinerant Meddler. Das ist ein weiß-blau, Mana-Kosten, 1-3 Hasenzauberer mit einer Fähigkeit Tap. Jeder Spieler, wenn er möchte, kann eine Karte ziehen und wenn er eine Karte zieht, bekommt er ein Leben. Es ist sehr grouphuggig. Ich bin borderline dazu, ihn in Exile zu geben, aber gleichzeitig liebe ich sein Artwork. Ich liebe ihn vom Flavor her. Er hat einen coolen Flavor-Text und irgendwie fühle ich mich so, ich will den einfach bauen, dass ich ihn eigentlich spielen will. Ich kann es echt schlecht erklären, weil ich bin kein Fan von Grouphug, aber irgendwas hat der.
Ich bin hin und her gerissen bei dem. Ich finde, also im Grunde ist sein Effekt ja sehr ähnlich von der kleineren Silvala. Das heißt, er ist jetzt nicht ein Hase, der das Rad neu erfindet, aber dafür sind Hasen sowieso nicht bekannt. Und ja, ich finde diese, also alle ziehen eine Karte und kriegen Leben, Grouphug-Sachen, die enden halt schnell darin, dass man immer alles, dass man ein Deck hat, das dann halt noch besser als du Karten ziehen kann und dann bist du der Dödel, der alles kaputt gemacht hat. Und deswegen, auch wenn ich sein Artwork cool finde und er hat einen Flavortext, kriegt er von mir ein Exil.
Ich bin bei dem tatsächlich auch hin und her gerissen. Eigentlich wollte ich ihm ein Exil geben. Ich habe jetzt aber gerade nochmal nachgedacht und es gibt Sachen, die ich an ihm cool finde. Und zwar erstens finde ich es lustig, dass es in dem Set mit ihm und dem Archelos, auf den wir nachher nochmal kurz zurückkommen, die Sage Hase und Schildkröte gibt. Das finde ich lustig. Andererseits fand ich ihn zuerst mechanisch sehr, sehr langweilig und er hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin tatsächlich nicht so der Fan von Commandern, die einfach nur Grouphack sind und absolut symmetrischer Grouphack und gar nichts anderes machen und dir keinen kleinen Upside geben, so wie zum Beispiel Kynaios und Tiro. Aber ich bin ja ein großer Verfechter der Philosophy of Second Best, wie wir in unserer ersten Folge ja auch schon besprochen haben. Und da könnte er tatsächlich ein ganz interessantes Deck sein, das dich erstmal harmlos erscheinen lässt und möglicherweise dann doch es faustig hinter den Ohren hat oder hinter den Löffeln im Fall von Quain. Generell bin ich kein so ein krasser Fan flavormäßig von Hasenzauberern. Irgendwie kann ich das nicht so super cool finden, aber ich finde es auch nicht ganz schlimm. Ich finde ihn okay. Das heißt, ich gebe ihm jetzt mal ein vorsichtiges Spiel. Was ich sehr witzig fände mit dem, wäre so ein Deck, wo man lauter Morph-Kreaturen spielt, die alles Zauberer sind. Und dann hast du einen Hasen, der Zauberer aus dem Hut zaubert, anstatt einen Zauberer, der Hasen aus dem Hut zaubert.
Das wäre sehr lustig. Das stimmt. Das wäre eine coole Deck-Idee. Dann würde das Deck würde von mir ein Spiel kriegen. So bleibe ich erstmal bei meiner Meinung.
Aber ich denke mal, da kommt noch ein Deck, dass du ein Spiel geben möchtest, Jochen.
Ja, erstmal kommt die Person. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ein Deck darum bauen will, aber ich finde es halt so fantastisch, dass Hans Eriksson endlich da ist. Der tut mir so leid. Also mein Herz blutet, wenn ich Hans Eriksson sehe, weil zum einen ist er jetzt endlich, das ist die Person, die auf dem Flavortext vom Lurgolf draufsteht und vermutlich von ihm gefressen wird. Und jetzt gibt es Hans Eriksson halt. Das ist ein 1-4 Gruul-Commander. Und immer wenn er angreift, dann darf man die oberste Karte aufdecken. Wenn es eine Kreatur ist, kommt die auch getappt und angreifend aufs Feld. Und wenn das keine ist, kriegst du sie halt in die Hand. Und wenn es eine Kreatur ist, dann greift sie aber erstmal Hans an. Also das kommt einfach alles zusammen. Ich finde es lustig, dass man Kreaturen rauscheaten kann. Und zwar nicht ohne Kosten, weil natürlich Hans, das arme Opferlamm, dann immer erst vollständig auf die Fresse kriegt. Und wenn du Pech hast, kannst du ja auch eine Kreatur haben, die dadurch stirbt. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr gelungene und lustige Karte. Und das ist für mich so ein bisschen, das Spiel, das ich ihm gebe, ist für mich stellvertretend für die ganzen vielen coolen Lore-Karten, von denen man ewig nichts mehr gehört hat und die jetzt zurückkommen, wie Radiant oder Glacian und Rebek, sowas.
Dem stimme ich 100% zu. Für mich ist Hans Eriksson also sowas von ein Spiel. Ich finde den Typen mega witzig. Die Artwork ist phänomenal. Auch im Hintergrund, dass Safi da gerade schon die Panikattacke bekommt. Der Flavortext ist genial. Und ganz ehrlich, ich finde, dass er tatsächlich ein enorm origineller Gruul-Commander sein kann. Also ich meine, es gibt ja in Rot und in Grün einige Karten, die mit der Top of Your Library interagieren und die dann die Kreaturen von oben von deiner Bibliothek zum Beispiel mit Haste ins Spiel bringen können. Und es gibt auch sehr lustige Kreaturen, die man mit dem bauen kann. Zum Beispiel Vigor, ne? Dieses Elementar aus ursprünglich Lorwyn mit 6-6, das die Fähigkeit hat, dass immer wenn Kreaturen von dir Schaden zugefügt wird, kriegen sie stattdessen so viel +1/+1 Marken. Das ist natürlich witzig, wenn du das ins Spiel bringst und mit Hans Eriksson es dann fightest und er direkt 6+1/+1 Marken bekommt. Also der Typ ist genial, alles an ihm ist genial. Ich hoffe, dass ich ein Deck mit dem sehen werde. Ich werde vielleicht ein Deck mit ihm bauen. Ich habe zumindest Lust drauf, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel von mir.
Ja, ich kann mich da bloß anschließen, insbesondere aus den Lore-Gründen. Mein persönlicher Vertreter dafür wäre halt Belbe, aber Belbe ist insbesondere interessant, weil sie viel mit Artefakten und großer Mana macht und tja, meine nächste Karte ist eine Karte, die ein Artefakt ist und viel Mana braucht und das ist die Phyrexian Triniform. Ein 9 Mana 9-9 Artefakt Golem, der, wenn er stirbt, machst du 3-3-3 Colorless Golem Artefakt Kreaturen Token und er hat Anchor 12. Anchor ist auch eine interessante Mechanik, über die wir noch nicht geredet haben, denn du kannst die Anchor-Kosten zahlen, wenn die Karte im Friedhof ist und dann machst du eine Kopie dieser Karte für jeden gegnerischen Spieler mit Haste, die sich im Endstep sacrificen müssen. Das heißt also, bei 3 Spielern macht Phyrexian Triniform einen 3-9-9 Bodies für Anchor 12, die 3 Leute angreifen können und dann sacrificed er sich und hinterlässt jeweils insgesamt 9 3-3 Colorless Golem Artifact Creature Tokens. Das ist einfach so viel Power und rein in Colorless. Aber ich finde es gut, weil das ist nämlich das erste Mal seit langem, dass ich mal wirklich wieder so dieses Verlangen habe, richtig starke Power wie so einen Darksteel Colossus zu sehen. Und das ist das erste Mal seit langem, dass ich wirklich wieder so einen Vibe bekomme. Und ich bin eigentlich Fan von diesen Karten. Und deswegen ist es ein Spiel von mir.
Für mich auch. Ist definitiv ein Spiel, weil ich zum einen Golem-Deck habe, zum anderen Golems super cool finde und diese Karte sehr stark ist, aber nicht übertrieben. Und weil es eine Karte aus dem neuen Phyrexia ist und aller Ruhm und alle Glorie gebühren dem neuen Phyrexia.
Von mir kriegt die Karte ein Exil und zwar aus einem ganz simplen Grund. Anchor kostet 12, es sollte 9 kosten, damit wäre die Symmetrie erhalten, dann wäre alles auf der Karte 9 oder 3. Auf diese Art und Weise passt es nicht mehr, deswegen ins Exil damit.
Aber mein Cascade ist kein valider Grund, oder was?
Ich bin eben so wie du mit Orthographie auf Karten bist, bin ich vielleicht manchmal mit Zahlen. Eine letzte Karte von mir ist Body of Knowledge. Diese Karte wurde, glaube ich, bisher fast übersehen von vielen Leuten im Set. Es ist eine Rare, sie ist blau. Es ist ein Element, ein Avatar, der 5 Mana kostet, 3 beliebige, 2 blaue, hat Stern. Seine Power Toughness sind gleich der Karten auf deiner Hand. Er sagt, dass du keine Obergrenze für die Karten mehr hast, die du auf der Hand halten kannst. Und er hat die Fähigkeit, oder es, oder sie, der Body, der Körper, wie auch immer, hat die Fähigkeit, immer wenn ihm, ihr Schaden zugefügt wird, ziehst du so viele Karten. Bisschen eine komische Karte in unserer Auflistung, weil sie erstmal ein bisschen schwach wirkt, aber sie ist super, super cool, wenn man sie im Limited hat, im Draft zum Beispiel, das hatte ich nämlich heute im Simulator, und das Piratendeck draftet, dann synergiert sie nämlich mega cool mit Fiery Cannonade. Fiery Cannonade macht 2 Schaden auf jede Nicht-Piraten-Kreatur und wenn man den Body of Knowledge liegen hat, bedeutet das, du darfst 2 extra Karten ziehen. Das ist im Limited super, super mächtig. Man sollte das spielen, man sollte Spaß damit haben. Man kann den Body of Knowledge aber, glaube ich, auch in coolen Decks spielen außerhalb, die ja ein kleines Theme haben, dass man Karten spielt, Kreaturen und denen dann selber Schaden macht. Das könnte zum Beispiel Jeskai-Farben sein. Da könnten dann die Schwäne von Bryn Argnoll drin sein, die 4-3 Hybrid blau-weiß sind und eine ähnliche Fähigkeit haben. Da ziehst du auch immer Karten, wenn ihnen Schaden zugefügt wird. Und das fällig ein witziges Deck, das sollte irgendjemand bauen.
Kriegt von mir auch ein Spiel, auch weil das ein bisschen ungewöhnlich ist für Blau, dass man was hat, das fürs Kämpfen auch gedacht sein kann. Weil das ist ja durchaus eine Karte, wo man sich auch als Verteidiger überlegen muss, was mache ich denn jetzt mit der, wenn die daherkommt. Denn du gewinnst ja so oder so. Also wenn die halbwegs stark ist, dann kriegst du ja immer einen geilen Effekt durch. Entweder ich muss den Schaden fressen oder du ziehst halt Karten. Also ist schon ist ein bisschen unangenehm für den Verteidiger und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn eine Karte andere Spieler vor solche Entscheidungen stellt und deswegen gibt es ein Spiel.
Ich habe lang nachgedacht, aber ich denke, ich gebe dir ein Exil. Nicht aus dem Grund, weil die Karte an sich uninteressant ist oder eine schlechte Karte oder sowas, das ist sie überhaupt nicht. Ich habe eher so die Angst, dass eben Niv-Mizzet-Spieler diese abusen werden und dann halt ihr ganzes Deck ziehen werden dadurch, weil macht einen Schaden, ziehen eine Karte, Body of Knowledge wird größer, dann ist wieder ein Ping und bla 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 und du ziehst 50 Karten mit Niv-Mizzet und das passiert dann vielleicht mal aus Versehen oder jemand klaut sich das zusammen und ich habe ein paar andere Kombos gesehen und ich denke einfach, auch wenn sie super fair ist, ich denke, ich werde sie wahrscheinlich nicht so oft fair gespielt sehen, wie ich möchte.
Trauma Freddy ist wieder zurück. Apropos Trauma Freddy, wir haben jetzt noch ein paar weitere Karten, über die natürlich die ganze Welt redet und wir ja auch. Und wir werden auch unser Spiel und Exil mit denen machen. Jochen, möchtest du mal loslegen mit der ersten, mit den Elefanten im Raum, wo die Hörer sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit denken, wann erwähnen sie die endlich?
Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem glitzernden Elefanten, dem Jeweled Lotus, dem Artefakt, über das wahrscheinlich gerade am meisten gesprochen wird. Wie sich's für einen Lotus gehört, kostet das Ding 0 und man kann es tappen und opfern und dann 3 Mana einer beliebigen Farbe hinzufügen, aber das darf nur benutzt werden, um den Commander zu spielen. Da bin ich echt hin und her gerissen. Das kann in vielen Decks kann das halt total nutzlos sein, in sehr vielen Decks einfach nur übertrieben stark. Ich mag das Design nicht so sehr, wenn man eine Karte drauf auslegt, dass sie entweder, dass sie so krass hopp oder top ist. Deswegen kriegt die von mir ein Exil.
Von mir bekommt sie auch ein definitives Exil, weil es ist eine Karte, die, denke ich, braucht es nicht. Und ich sehe jetzt halt auch nicht wirklich, wo ein cooles Spiel mit der entsteht. So, hey, ich habe das Ding im Late Game getopdeckt und kann nichts machen. Oder, hey, es ist Turn 1 und meine Sahili legt bereits und ich fange Turn 2 bereits das ganze Stormen an. Okay, dann war es ein Non-Game. Und insbesondere so, finde ich, wäre es wichtig, dass Wizards nicht mehr von diesen Karten printet, die solche extremen, die alleine solche extremen Starts zulassen. Manche Leute spielen schon extra nicht mit Solring oder Mana Crypt. Nicht, weil sie es nicht erfordern können, sondern einfach, weil sie die Karten, weil sie die nicht mögen, wie sie supported ist. Und je mehr man davon printet, desto langweiliger, finde ich, wird es, wenn es immer häufiger auftritt, dass eine Person so einen unglaublichen, krassen Turn-1-Start hinlegen wird.
Von mir bekommt der Lotus auch ein Exil, allerdings aus einem bisschen kontroversen Grund, wo ich vermutlich in der Minderheit bin, zumindest im Internet. Ich finde den einfach nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch nicht so genau, warum jetzt alle Leute sich so über den aufregen, weil was passiert? Entweder du hast den, also ich rede jetzt mal außerhalb von unfassbar optimierten CEDH-Decks, sondern im Mainstream-Commander. Da hast du den vielleicht auf deiner Starthand. Okay, du kannst möglicherweise am Anfang vom Spiel ein bisschen abgehen und deinen Commander eine Runde früher casten. In 99% der Fälle wird das nicht dich das Spiel gewinnen lassen, unmittelbar, sondern es wird dich vermutlich eher zum Erzfeind machen und denselben Effekt haben, den oft ein früher Solring hat, was wir ja auch schon besprochen haben hier im Podcast. Und deswegen sehe ich keine Balancing-Probleme bei der Karte.
Sehe ich eben schon, weil es gibt nämlich sehr viele starke Commander damit, wie Golos, der da sofort dann sein Ding, sein Fixing raushaut. Und selbst wenn du ihn loswirst, wird der Golos-Spieler immer vorne sein. Und dann kann, und ich finde, Jult Lotus macht manche Decks wie Yarok oder Golos so schnell, dass sie Arch-Enemies alleine dann carryen können.
Ja, aber ich glaube, das wird man einfach abwarten müssen in den Playgroups und in der Meta, wie sich das entwickelt. In einem Jahr, finde ich, kann man da gerne mal drüber reden oder in 6 Monaten. Und wenn dann alle sagen und der sich tatsächlich als unfassbar broken erweist, dann, ich meine, dann kann man ihn einfach bannen. Man kann ihn auch von Tag 1 in den Playgroups bannen, wenn man eine hat. Bis es soweit ist, bin ich nicht von ihm überzeugt. Ich weiß, dass ich damit in der Minderheit bin, aber ich stehe dazu. Und von mir kriegt er also deswegen eigentlich ein Spiel, weil ich ihn jetzt nicht so schlimm finde wie andere Leute, aber ein Exil, weil ich ihn auch einfach nicht so gut finde und nie im Leben das Geld für den ausgeben würde, was der gerade gehandelt wird. So gesehen können das gerne mal andere Leute machen.
Ich bin, glaube ich, auch dabei, indem ich jetzt mein nächstes Spiel ansage bei diesen kontroversen Karten. Und es ist der Hull Breacher. Es ist 2 Mana und ein Blau für eine Flash-Kreatur, die hat, wenn ein Gegner Karten ziehen würde, außer die erste in der Runde, diese bekommst du einen Treasure.
Genau, stattdessen, das ist ja das Wichtige. Also er verhindert die Card Draw mehr als 1 und du kriegst dafür Treasures.
Genau. Also es ist, macht das Gleiche wie, es macht was Ähnliches wie Notion Thief. Also es denied den Card Draw, der Card Draw kommt nicht durch und ja, du machst halt Mana dafür. Notion, der ist für mich deswegen so sehr wie Notion Thief und ich denke auch nicht eine stärkere Smothering Tithe, weil Smothering Tithe bleibt liegen, Hull Breacher wird definitiv nicht liegen bleiben. Ein Notion Thief zieht dir Karten, aber wenn du den eh in CEDH spielst, dann zieht er dir schnelles Mana und dann machst du mehr Mana und dann hast du quasi einen ähnlichen Effekt und Card Draw. Also der ist nicht mal besser in jedem CEDH-Deck als der Notion Thief. Er ist wahrscheinlich trotzdem ein redundantes Deck im gleichen, ein redundantes Teil im gleichen Deck. Aber welche davon jetzt halt wirklich unbedingt besser ist, ist dahingestellt. Und ich denke, ein zweiter Notion Thief Effekt bricht das Format jetzt nicht auf.
Ich finde auch, dass der für mich, also ich finde den sehr unproblematisch deshalb, weil ja, das ist halt ein netter Trick. Aber gut, also dann spielst du den halt, hast unglaublich viel Mana. Es ist jetzt noch nichts, wo du sofort gewonnen hast. Du kannst dich natürlich in eine bessere Position bringen, aber das kannst du mit so vielen Karten. Deswegen habe ich es bei dem nicht ganz verstanden, aber da ging ja die Diskussion auch so ein bisschen drum, ob man jetzt weiß, den Smothering Tithe-Effekt wegnimmt und damit Weiß quasi weiter schwächt. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Also wenn eine Karte piratig ist, dann ist es doch jemand, der andere Piraten beklaut. Und das ist halt schon immer blau. Und dadurch, dass du halt auch diese, der klaut ja wirklich nur, also der hat ja keinen Effekt wie die Smothering Tide, der ist ja nicht mal im Entferntesten, finde ich, weiß. Der ist einfach nur ein diebischer, depperter Pirat, der ruhig seine Daseinsberechtigung haben darf, meiner Meinung nach.
Von mir bekommt der Hullbreacher ein ganz klares Spiel. Auch da kann ich die Aufregung bisher nicht ganz nachvollziehen. Ich verstehe das Argument, dass Leute sagen, sie wünschen sich bessere Karten für Weiß und sind traurig, dass es eine Karte gibt, die gut ist in einer anderen Farbe, die was Ähnliches macht und leicht erinnert an eine gute weiße Karte. Aber allein vom, also so, das kann ich verstehen, dass es dann aber einfach, dann müssen dann irgendwann einfach mehr weiße Karten gedruckt werden. Deswegen finde ich jetzt den nicht blöd. Im Gegenteil, ich finde den sehr spannend, ich finde den lustig. Sehr gut, sehr stark auf jeden Fall, aber auf keinen Fall oppressive. Und ich finde, wenn jemand einfach sagt, ich ziehe jetzt 10.000 Karten und jemand in Response den Hullbreacher spielt, dann ist das ein Fair Play im EDH. Dann hat einfach so, das passiert. So, das ist einfach eine Art von Judo-Move, den man machen kann. Von mir ein Spiel für den.
Ja. Und ich denke, das Problem an der Karte ist nicht er selbst. Das Problem ist die andere Karte. Und da gebe ich ein definitives Exil und ich gebe sogar vielleicht einen Bann. Es ist der Opposition Agent. Er ist 2 und 1 schwarz. Merkt euch diese billigen splashbaren Kosten. Für einen Flash 3-2 Rogue, der folgenden Text hat: Du kontrollierst Gegner, während sie die Bibliothek durchsuchen. Und während ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, darfst du das Ziel ins Exil schicken und stattdessen darfst du sie spielen und Mana zahlen, als wäre es Mana von irgendeiner x-beliebiges Mana halt. Die Karte ist borderline broken und auch in Casual finde ich sie nicht gut, denn in CEDH hast du das Problem, dass sehr viele Antworten eben durch Tutoren stattfinden. Also ich kann den Hullbreacher leicht durch einen Tutor countern. Ich kann mir in Response, während der rauskommt, vielleicht direkt meine Antwort suchen. Ich kann auch mehr Removal spielen und das wird auch wahrscheinlich Opposition Agent machen. Problem ist nur, dass jedes einzelne schwarze Deck in CEDH Zugang zu den Opposition Agent haben wird und eben, es gibt kaum eine Restriktion für wie Game-Breaking der teilweise sein kann, wenn du erstens einen Vampiric Tutor denyst und dann entweder einen Combo-Piece suchst wie Ad Nauseam, Demonic Consultation, Marilyn, wo dann eigentlich das Spiel vorbei sein sollte, wenn die gecastet wird, oder du suchst dir eine Fierce Guardianship oder einen Protection Spell für deine eigene Combo. Extrem krass in CEDH und auch in Casual bestraft es Leute, die ja vielleicht einen Landfall-Deck haben und dann nicht mehr es suchen können, weil sie ihre Fetchlands nicht spielen können oder ihre Farseeks werden gecountert oder da ist kein,
aber dann weil, haben die Leute kein Pech Mate gehabt. Auf. Wenn der Ramp unterbindet, dann ist das halt einfach eine Karte, die das macht. Ich verstehe die Leute nicht, die sich jahrelang darüber aufregen, dass Grün angeblich overpowered ist im EDH und viel zu viel Ramp hat. Und wenn dann mal Ramp-Hate gedruckt wird, dann ist es auch nicht in Ordnung. Von mir bekommt der Opposition Agent ein ganz klares Spiel. CEDH kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Mich wundert es, dass sich da alle so darüber aufregen, aber dazu will ich jetzt nicht genau eine Einschätzung geben. Das ist nicht mein Format. In dem EDH, wie ich es kenne, in dem Commander, wie ich es spiele, in dem Mainstream Commander, finde ich den vollkommen in Ordnung. Es gibt Removal-Zauber, du kannst den wegschießen. Wenn dir der Gegner mal einen Tutor klaut, dann macht er das halt. Wenn du die zwei Tutor-Karten auf deiner Hand dann nicht mehr spielen kannst oder den Ramp, ja, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Es gab davor schon Karten, die gegen Bibliothek durchsuchen gehen. Dieser Dämon, wo man immer 10 Leben verliert beispielsweise. Das ist nichts Neues. Ich finde, die Leute sollten sich mal wieder einkriegen. Opposition Agent ist eine super coole Karte. Er balanced es aus, er macht nichts, was schlecht ist.
Er macht alles was okay. Schlecht ist. Die edit nichts.
Okay, genug mit der Rage. Jochen, was sagst du?
Der kriegt von mir ein Exil, weil ich erwarte von dieser Karte, dass sie halt einfach eine der ultra langweiligsten schwarzen Good Stuff-Karten aller Zeiten werden wird. Denn mit den Kosten und es gibt eigentlich keinen Grund, warum du es nicht in deinem schwarzen Deck drin haben solltest. denn es schadet dir ja nicht, wenn du irgendwas opfern kannst, kannst du selbst den immer noch opfern. Also dann packst du den halt rein. Und ich mag keine Auto-Includes und ich glaube, dass das so ein schwarzer Auto-Include werden wird, vor allem wenn das Power-Level dann in der eigenen Playgroup steigt. Und das finde ich einfach langweilig. Und dann kommt noch dazu, dass es halt, glaube ich, eine der Karten ist, wo man dann da sitzt, okay, da ist der Opposition Agent. Wie spaßig, wie schön. Gut, du hast natürlich recht, Fritz, dass man dann, wenn das bestimmte Taktiken unterbindet, dann hat man tatsächlich erstmal Pech gehabt. Und das finde ich auch persönlich nicht schlimm. Ich meine, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich bin auch jemand, der sagen würde, okay, Mars Land Destruction kann legitim sein. Nur weil jemand jetzt ein Land nach dem anderen die ganze Zeit rauspumpt, kann er dann nicht heulen. Ich finde halt nur, dass der so ein langweiliger Good Stuff Dingenskirchen ist. Und den finde ich einfach, ich exiliere ihn, weil er mich langweilt.
Nicht nur langweiliger Good Stuff, er ist auch langweilig im Spiel. Du durchsuchst die gegnerische Library, das kann teilweise ewig lang dauern und du hältst das Spiel für die anderen drei Spieler auf, je nachdem wie, weil du siehst ja auch seine Hand und dann wirst du erst einmal da schauen, was könnte ich jetzt dagegen machen, ich bekomme noch extra Informationen und das kann das Spiel auch noch so zum Slowdown bringen und ich bin eh kein Fan davon, wenn einfach sehr langsam gespielt wird, insbesondere durch so einen Effekt. Online, Spelltable ist die Karte kaum spielbar. Null, 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 null.
Gerade mit dem, also es gibt bereits Karten wie Bribery, es gibt bereits andere Effekte, wo du gegnerische Bibliotheken durchsuchst. Das finde ich alles fair game. Da hat sich bisher noch nie jemand darüber aufgeregt. Verstehe nicht, warum jetzt auf einmal der Opposition Agent da so blöd ist. Wenn das einen wirklich stört und man das nicht will, dann ist das auch einfach eine Playgroup-Konversation, die man haben kann. Und man kann den ja auf Playgroup-Ebene dann meinetwegen gerne nicht spielen. Oder man kann auch gerne einem anderen Menschen sagen, hey, wenn du Opposition Agent spielst und meine Bibliothek durchsuchst, ich würde das gerne selber machen, ich zeig dir, welche Karten ich habe und so weiter. Dafür kann man ja überall auf zwischenmenschlicher Ebene Lösungen finden. Und wie gesagt, rein vom Gameplay her finde ich persönlich ihn interessant. Ich finde, es könnte abwechslungsreich sein. Aber natürlich kann es sein, dass ich ihn falsch einschätze. Das will ich gar nicht.
Ich glaube, du bist so in der Minderheit, dass du ihn definitiv falsch einschätzt.
Schauen wir mal, schauen wir mal.
Aber was schätzt du vom Archelos ein?
Der Archelos ist eine legendäre Schildkröte in Sultai-Farben, also grün, blau und schwarz. Der gute Mann bzw. die gute Schildkröte hat 2/4 und die Fähigkeit, dass immer wenn sie getappt ist, andere bleibende Karten getappt ins Spiel kommen und immer wenn sie ungetappt ist, kommen andere bleibende Karten ungetappt ins Spiel. Warum haben wir sie bei den kontroversen Karten? Weil auch wieder viele Leute der Meinung sind, hey, das sollte doch eigentlich eine weiße Karte sein. Überhaupt, was ist denn blau an dieser Karte? Und das kann ich nachvollziehen. Ich finde sie vom Design her mega, mega cool. Ich glaube, damit kann man super lustige Commander-Decks bauen. Deswegen von mir ein klares Spiel. Klar hätte die auch weiß sein können, aber das ist für mich kein Grund, sie nicht cool zu finden.
Also ich bin ja bei der verwundert, dass nicht wenigstens weiß mit drin ist. Weil das, also es kommt halt einfach aus dieser Ecke der Farben, der Effekt, so mehr oder weniger. Ich finde die jetzt spielerisch, die ist interessant, die ist nicht, also ich finde die nicht overpowered oder underpowered. Ich glaube, man kann mit der ganz coole Sachen machen, ich jetzt nicht, aber andere Menschen können das sicher. Und dass man eine Schildkröten-Schamanen-Heldenfigur hat, ist vielleicht für alle Schildkröten-Schamanen da draußen auch mal endlich eine gute Abwechslung.
Für mich ist er im Exil, weil ich weiß halt, weswegen sie schwarz ist. Ich habe es halt die Twitter-Posts gesehen und es ging eher darum, dass man Decks enabled, mit denen getappte Zombies auch ungetappt reinkommen. Also so wie ich es verstanden habe zumindest. Und ich finde, es ist einfach kein gutes Precedent, den Color Pie zu anfangen so zu brechen, aber dann anderen Farben trotzdem wieder so stark zu beschränken, aufgrund von Color Pie Restrictions, die dann genannt werden. Das ist eine Inkonsistenz, die will ich nicht unterstützen und deswegen bin ich kein Freund von der Karte und schicke sie ins Exil.
Okay, damit sind wir, glaube ich, für heute am Ende unseres Spiel oder Exils für Commander Legends. Ganz kurz zum Abschluss noch, und wir machen sicherlich nochmal eine Folge zu den Decks dann im Detail, aber habt ihr schon Legenden gebaut? Habt ihr welche schon ganz konkret im Auge, die ihr bauen wollt mit dem Set?
Ja, seit Sekunde 1, wo ich ihn gesehen habe, Urlok, Mana Burn, es ist meine Liebe. Er gibt und er nimmt. Das ist jetzt mal mein Tipp dafür. Und vielleicht seht ihr die Liste schon auf Discord.
Bei mir ist es, ich habe es letzte Folge schon erwähnt, einmal Radiant und Rebecca für Value und dann noch einfach, weil das mein Lore-Herz zum Klingen bringt, Glacian und Rebecca, das sind die zwei, die quasi unabsichtlich den Aufstieg Yawgmoth ermöglicht haben. Und das will ich unbedingt bauen.
Spannend, spannend. Ich habe tatsächlich zwei Decks, eins davon existiert bereits als Liste, und zwar Gormuldrak Clone Control. Gormuldrak ist dieser Salamander-Simic-Typ, der allen Spielern Salamander verteilt am Ende vom Zug, also immer demjenigen, der am wenigsten Kreaturen hat, und allen Kreaturen von dir Schutz vor Salamandern gibt. Da habe ich ein sehr lustiges Deck damit gebaut, mit Copy-Token-Effekten und so weiter und so fort. Das macht viel Spaß. Und das Zweite, worauf ich mich freue, ist Jared Carphalion True Heir, der wahre Erbe, eine Naya-Karte, die einem Gegner den Monarchen gibt, wenn er ins Spiel kommt. Er hat 3/3 und solange du dann aber der Monarch bist, also wenn es dir irgendwann gelingt, den Monarch zurückzuerobern, verhinderst du allen Schaden, der Jared zugefügt werden würde, und stattdessen kommen so viele +1/+1 Marken auf ihn drauf. Mit dem will ich ein Paria-Deck bauen mit Enrage-Effekten und eben lauter Sachen, die den Schaden von mir umleiten auf Jared, so dass ich keinen Schaden mehr bekomme, immer der Monarch bleibe und Jared riesengroß wird.
Und die Blackblade muss ins Deck.
Das war dazwischen. Seins, ne? Das,
ich glaube, er hat sie mal geführt zumindest. War so ein Siegfried-Ding.
Naja, gut, dadurch, dass ich auf Lore halt nicht so viel Acht gebe, wird sie nicht reinkommen, weil Blackblade keine Synergie mit dem Deck haben wird, mechanisch. Tut mir leid, Jochen.
Und mit dieser Enttäuschung, sage ich jetzt, geht's mal aufs Ende zu. Wir müssen auch Schluss machen langsam. Ihr könnt uns ja auf unseren Discord joinen und Fritz sagen, wie falsch er liegt mit Opposition Agent und dass er die Blackblade reinpacken soll. Und mich könnt ihr fertig machen für ungefähr jeden Take. Also, das war der Commander Kompass. Ich bin der Frederik Haas, @mirlotte auf Twitter.
Ich bin der Fritz Espenlaub. Auf Twitter @fritz_espenlaub oder einfach @edh_kompass, unser Twitter-Account.
Und ich bin Jochen Redinger, ihr findet mich als @gütigergott auf Twitter.
Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald, servus.
Ciao.